HR Info Kultur
mit Yvonne Koch.
Du bist also Mika.
Groß bist du geworden.
Kleiner wäre auch komisch.
Also folgendermaßen. Ich bin 22 Jahre alt. Immer wenn meine Großmutter von einem Okapi träumt, dann stirbt hier in unserem kleinen Dorf jemand.
Es gibt keine Loyalität.
Nicht zu deinen Mitarbeitern, nicht zu deiner Bank.
Klang das gruselig?
Na, erkannt? Das waren Ausschnitte aus den Filmen Ostwind, Was man von hier aus sehen kann und Bad Banks. Alles Filme, die in Hessen gedreht wurden. Denn offenbar ist Hessen für Filmproduktionen ein sehr interessantes Bundesland. Sogar internationale Filmteams zeigen immer öfter Interesse. Aber woran liegt das? Sind das Kulissen wie Schlösser, Wälder, Seen, die überzeugen? Oder lockt das Bundesland mit Geld? Egal, ob es die Skyline mit Bankentürmen ist oder eine authentische Apfelweinkneipe, eine repräsentative Fachwerkkulisse oder auch ein uralter Baum im Botanischen Garten, viele Orte in Hessen tauchen irgendwann in Filmen oder Serien auf. Das ist natürlich schick für die Menschen, die in Hessen leben, wenn sie ihre Heimatorte dann wiedererkennen. Aber es ist auch für das Bundesland selbst nicht uninteressant, dass Filmproduktionen nach Hessen kommen. Deshalb hat die Landesregierung eine Stelle geschaffen, die einen Überblick über alle Drehs in Hessen und auch die Filmförderung unter sich hat. Dafür ist die Hessen Film und Medien GmbH zuständig. Ich habe mit der Geschäftsführerin gesprochen, mit Anna Schöppe, und sie gefragt, was denn das Land Hessen davon hat, wenn hier Serien oder Filme gedreht werden.
Also wir erzählen zum einen Geschichten aus Hessen, also hessische Geschichten. Dann unterstützen wir kreative Filmschaffende, Menschen, die in Hessen leben. Wir unterstützen die Filmindustrie in Hessen und wir zeigen natürlich auch Bilder aus Hessen, im Grunde genommen am Ende dann in der ganzen Welt. Denn Filme, die in Hessen gedreht werden, laufen zum Beispiel auf Festivals oder zum Teil auch im Kino, auch am anderen Ende der Welt.
Aber jetzt nur zum Verständnis, es werden jetzt nicht nur Filme gefördert, die von Hessen oder von Filmfirmen in Hessen gedreht werden, sondern es können auch auswärtige Produktionen sein.
Genau, beides ist möglich. Wir gucken eben immer danach, dass das Bundesland daraus einen Vorteil hat. Ja, sei es, dass hier Geld ausgegeben wird, sei es, dass eben besonders tolle Bilder aus unserem schönen Bundesland in die Welt gesendet werden, tolle Geschichten erzählt werden. Also wir gucken eben einfach immer, dass der Standort davon profitiert. Und das kann eben sein, dass die Filmschaffenden von hier kommen. Es kann aber auch genauso gut sein, dass einfach Menschen kommen und hier eine tolle Geschichte erzählen.
Ich habe gerade so einen persönlichen Eindruck, keine Ahnung, ob der stimmt, dass so Großproduktionen gerade ein bisschen zunehmen in Hessen. Also dass internationale Filme zum Beispiel auch hier produziert werden. Sowas wie der Film Spencer rund um die Geschichte von Lady Diana. Oder auch Silent Friend mit dem chinesischen Filmstar Tony Leung. Ist das wirklich so? Also stimmt da mein Eindruck, dass es mehr Großproduktionen gibt im Moment?
Also natürlich ist es so, dass beide Produktionen tatsächlich Projekte sind, auf die wir ganz stolz sind. Und bei Spencer ist es so gewesen, dass man einfach das Schloss gesucht hat und das beste ähnliche Gebäude in Hessen gefunden hat, was Schloss Sandringham einfach ähnlich sieht. Und das ist eben das Schlosshotel in Kronberg im Taunus gewesen. Und deswegen haben wir dann diese internationalen Stars mitten in Corona in den Taunus geholt. Das war schon eine ganz tolle und einmalige Sache. Und die ungarische Regisseurin Ildikó Enyedi hat sich in Marburg als Ort einfach verliebt und der Stadt wirklich eine Geschichte im Grunde genommen geschrieben. Und dann eben Tony Leung und Léa Seydoux nach Marburg geholt und mit internationalem Cast dort dieses Frühjahr einen ganz tollen Film gedreht, auf den wir uns wirklich riesig freuen. Und das sind zwei sehr, sehr gute Beispiele für eben internationale große Projekte. Gleichzeitig ist aber auch eine Serie wie Die Zweiflers, was eben kein Kinoprojekt ist, aber eine sehr große Fernsehserie, die bei Cannes Series im April den Hauptpreis gewonnen hat und wirklich ganz, ganz toll auch im Mai in der ARD gestartet ist und eine einfach sehr berührende Geschichte über eine jüdische Familie in Frankfurt erzählt. Auch ein großes Projekt, was ganz anders gelagert ist, was aber für uns gleichermaßen wichtig ist.
Und da wurden ja auch Apfelweinkneipen dann noch mit benutzt für den Drehort, ne?
Auf jeden Fall, da sieht man Frankfurt auf eine sehr besondere Art und Weise. Und man sieht auch ein Frankfurt, wie es das vielleicht hätte geben können. Und das finde ich auch ein ganz spannendes Experiment.
Anna Schöppe war das. Wir hören gleich noch mehr von ihr. Aber wenn Sie schon die ARD-Serie Die Zweifler erwähnt, kann ich gleich noch ein bisschen anschaulicher machen, um was es geht und inwieweit Frankfurt für die Geschichte wichtig ist. Meine Kolleginnen Maren Adler und Juliane Ort liefern dazu einen Höreindruck.
Mit den Zweiflers am Tisch. Essen ist das Elixier dieser Familie, die sich nach dem Krieg im Frankfurter Bahnhofsviertel ein Restaurant- und Delikatessen-Imperium aufgebaut hat.
Dann reden wir eben nicht.
Beim Essen trifft man sich, man lacht, man streitet und kommt dann doch wieder zusammen. Vor allem, wenn es hart auf hart kommt. Dann hält die Mischpoke zusammen, die sich ansonsten mit Inbrunst gegenseitig das Leben schwer machen kann. Schöpfer der Zweiflers ist David Hadda, Produzent und Drehbuchautor. Er ist selbst in Frankfurt aufgewachsen und lässt einige persönliche Erfahrungen in die Serie einfließen.
Das ist so dieser emotional-biografische Teil, glaube ich, der dann irgendwie zum Tragen kommt, dass ich eben in Frankfurt diesen jüdischen Mikrokosmos so kennengelernt habe und es spannend fand, dass man da einmal den Scheinwerfer drauf legt.
Wobei der Großteil erfunden ist. David Haber stammt nicht aus einer Gastronomenfamilie und ein Deli, wie es die Zweiflers betreiben, wird man in Frankfurt vergeblich suchen. Hier hat sich der Drehbuchautor von New York inspirieren lassen, wo jüdische Delis ein fester Bestandteil der amerikanischen Essenskultur sind. In der Serie hat es David Hadda typisch frankfurterisch in einer Apfelweinwirtschaft in Szene gesetzt.
Wir hatten das große Glück, zum gemalten Haus drehen zu dürfen, einer absoluten Traditions-Apfelweinwirtschaft in der Schweizer Straße, die, glaube ich, auch in dritter oder vierter Generation geführt wird, und das war dann der perfekte Ort, als wir dort drin standen und uns überlegen konnten, okay, wie würde in so einem typischen Frankfurter Lokal eigentlich ein jüdisches Deli aussehen?
Vor allem voll. Bei den Zweiflers ist immer viel Trubel. Der Raum quillt schier über von Tischen, Essen und Menschen. Nur wenig erinnert noch an das gemalte Haus. Geschäftsführer Andreas Rupf hat sein eigenes Lokal kaum wiedererkannt.
An diesen drei Drehtagen hat man hier nicht mal mehr die Hirschgeweihe, die Lampen gesehen, es wurde alles abgehängt, es wurde alles verändert, außer zum Beispiel dieser Tisch, der original auch so im Film vorkommt, so mit bestimmten Schlüsselszenen.
Schmeckt's? Ja. Ein Wodka-Kuchen?
Ja, sehr gerne.
Die Theke hier, die so nicht zu erkennen war. Man hat Schränke, man hat Regale aufgebaut.
Und damit ein pulsierendes jüdisches Deli mitten im Frankfurter Rotlichtviertel geschaffen, wo man sich die Klinke in die Hand gibt. Aber das eigentliche Geschehen spielt sich im Hinterzimmer ab, wo der Großvater residiert und die Fäden in der Hand hält. Denn er will das Geschäft verkaufen, und das wirft Fragen auf nach Erbe, Verpflichtung und Tradition. Überhaupt die Tradition. Sie bewegt vor allem die Enkelgeneration, die jeweils ihren Weg finden muss. Man arrangiert sich, begehrt auf oder macht sich auf eine teils schmerzhafte Suche nach der eigenen Zukunft mit jüdischer Identität. Der Familienname ist hier Programm. Wie umgehen mit den Traditionen angesichts einer Geschichte der Verfolgung, die durch Großeltern, die Auschwitz überlebt haben, quasi täglich präsent ist? Aaron Altaras spielt Enkel Samuel, der sich in diesem Spannungsfeld immer wieder verheddert und das gar nicht unbedingt spezifisch jüdisch findet.
Ich glaube, in jeder Familie sind die Themen, um die es da geht, sind universell. Die Übergriffigkeit, die Liebe, die Enttäuschung, die Missgunst, das sind alles Themen, die in jeder Familie vorkommen, denke ich.
Aber nicht jede Familie muss mit Bedrohungen und antisemitischen Bemerkungen leben, wie sie ein Taxifahrer in der Serie vorbringt, gespielt von Henny Nachtsheim.
Ich rede von 6 Millionen Ermordeten, das ist ja zahlenmäßig komplett übertrieben.
Eine weitere Facette des Jüdischseins, die die Serie authentisch aufgreift. Die Zweiflers, eine Serie, die humorvoll und einfühlsam mit Klischees spielt, aber auch die Realität jüdischen Lebens in Deutschland zeigt. Mit großem Erfolg. Und mit einem Hintergedanken von Produzent David Hadda.
So eine Serie kann Empathie schaffen, Verständnis schaffen und ein Gefühl für ein Miteinander. Dann kann das vielleicht gewisse Ressentiments abbauen, weil man feststellt, oh ja, eigentlich ist vieles ziemlich ähnlich wie bei uns.
Wobei vielleicht nicht jede Familie so anstrengend ist wie die Zweiflers. Und nicht so unterhaltsam.
Die Serie Die Zweiflers wurde also überwiegend in Frankfurt gedreht, da dann aber an verschiedenen Orten, vom Bahnhofsviertel bis zum Schwimmbad. Aber zurück zu meiner Gesprächspartnerin Anna Schöppe von Hessenfilm. Ich wollte von ihr wissen, was denn Hessen als Drehort so spannend, so attraktiv macht.
Also ich glaube, es ist natürlich einfach die große Vielzahl. Also allein, wenn wir über die Apfelweinkneipen in Frankfurt und auf der anderen Seite die Skyline reden, dann haben wir schon mal zwei Gegensätze, aber an einem Ort. Wir haben das Bahnhofsviertel, wir haben allein in sozusagen der Metropole ganz, ganz viel zu zeigen. Und Frankfurt ist, glaube ich, schon eine Stadt, die viele Filmschaffende extrem inspiriert. Gleichzeitig haben wir aber, wenn wir wieder Marburg als Beispiel nehmen, ja mit Oberstadt, Unterstadt, das sind Dinge, die man ja so gar nicht irgendwo anders bauen kann, die man eben dort findet. Wir haben aber auch unheimlich viel Wald, wir haben unheimlich viel Burgen. Also im Grunde genommen findet man außer Alpen und Meer, so sagen wir es immer, in Hessen eigentlich alles. Und wir haben mit der Filmkommission auch eine spezifische Stelle und eine Kollegin einfach, die sich ja genau darum kümmert, Projekten eigentlich den richtigen Drehort zu vermitteln.
Ah, das heißt, brauchen Sie so eine Promostelle im Prinzip, dass Sie so winken, was wir alles haben und dann kommen die Filmschaffenden auf Sie zu? Oder wie läuft das?
Das machen wir schon. Also wir machen das bei internationalen Festivals durchaus auch mit anderen deutschen Regionen zusammen, dass wir zeigen, was kann man in Deutschland alles drehen. Und wir machen das aber auch als hessischer Standort, zum Beispiel bei der Berlinale. Wir machen das, indem wir individuell Projekte, von denen wir gehört haben, ansprechen und sagen, wir glauben, wir haben die richtigen Drehorte für euch. Und wir haben eben, wie gesagt, für Projekte, die sich schon interessieren für den Standort, mit der Kollegin Merle Lenz, eine Kollegin, die sich dann genau darum kümmert, genau diesen Club, genau diese Bar, genau dieses Waldstück zu finden, wo der Film perfekt hinpassen könnte.
Jetzt gibt's ja so Orte wie bei dem Film, was man von hier aus sehen kann, wo ein ganzer Ort quasi Ort des Geschehens ist. Ulrichstein war das da. Aber gibt's auch Drehs, wo man Hessen vielleicht gar nicht unbedingt erkennt, wo, was weiß ich, ein Autobahnkreuz abgefilmt wird oder wie Sie schon angesprochen haben, die Wälder oder so. Also steckt mehr Hessen in internationalen Filmen, als man eigentlich glaubt?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, beides ist auch gut und wichtig. Es ist wichtig, dass man hier Hessen so drehen kann, dass wir alle es erkennen. Und es ist genauso wichtig, dass man hier auch ganz vieles drehen kann, was man am Ende zum Beispiel Frankfurt als New York erzählen kann. Oder in dem international besetzten Horrorfilm Kuku von Tilman Singer, der bei der Berlinale Premiere gefeiert hat mit Hunter Schäffer. Der ist zu Teilen in einer Villa im Taunus gedreht und der erzählt aber ein Alpenresort. Aber wenn Sie dieses Haus sehen, dann sehen Sie, dass das ganz wunderbar aussieht. Ja, aber es erzählt in dem Fall nicht den Taunus.
Die bekanntesten Motive sind wahrscheinlich die Skyline, das haben Sie schon gesagt, in Frankfurt oder auch die Fachwerkkulisse in Marburg. Marburg scheint ja aber auch, da ist so ein richtiger Run drauf, habe ich gerade den Eindruck. Und auf jeden Fall hat die Stadt darauf auch reagiert. Die hat jetzt so ein Strategiepapier verabschiedet, wie sie in Zukunft auf so Begeisterung von Filmschaffenden auf diese Stadt reagieren will. Hat, glaube ich, eine Stelle dafür eingerichtet, die das besser koordiniert. Also da läuft's. Aber gibt's denn auch Nachteile von Filmproduktion, wenn man die ins Land holt? Also, dass eine Straße über Wochen gesperrt ist oder dass hinterher ein Feld komplett platt ist, weil halt da ein Filmteam über Wochen campiert hat. Gibt's Nachteile von Filmdrehs?
Also vielleicht zu dem zweiteren Punkt zuerst. Wir als Institution und auch die Projekte, die wir unterstützen, verpflichten sich einer Nachhaltigkeit. Das heißt, das ist etwas, was auf keinen Fall passieren soll, dass am Ende einfach alles plattgetrampelt ist. Und natürlich wird total darauf geguckt, wo ist ein Naturschutzgebiet etc. Also das darf alles nicht passieren. Dass natürlich es passieren kann, dass Menschen auch mal davon genervt sind, wenn sie zum Beispiel 5 Minuten länger zur Arbeit brauchen, weil eine Straßenecke eben gesperrt ist für einen Filmdreh. Ich glaube, da ist ehrlich gesagt Kommunikation extrem wichtig und eben auch dann den AnwohnerInnen zu vermitteln, hier wird ein Film gedreht, das ist eigentlich nie über Wochen, dass dann Orte gesperrt werden, sondern das sind einzelne Tage, das kann im Vorfeld kommuniziert werden, das kann mit den AnwohnerInnen besprochen werden und das ist eben auch, wo zum Beispiel eine Kommune wie Marburg eben sich sehr viel Mühe gegeben hat, das auch in die Stadtgesellschaft sozusagen zu kommunizieren, wie viel am Ende dieser Filmdreh der Stadt auch zurückgibt, weil tatsächlich man sich ja davon auch verspricht, dass diese internationalen Stars am Ende auch TouristInnen nach Marburg locken werden, die dann eben dieses Bild der Stadt wirklich auf der ganzen Welt zeigen und dass dann davon auch sehr viele Menschen, die in der Stadt leben, ganz viel haben werden. Und da gibt es andere Beispiele, zum Beispiel die Stadt Alsfeld, wo die Wolfgang gedreht wurde. Ich glaube, in 2018 oder 2019, das ist tatsächlich schon eine Weile her, ja. Aber die immer noch jedes Jahr im Open-Air-Kino den Film zeigen, wo es Pralinen gibt, die nach der Wolfgang benannt sind und die ganze Stadt eigentlich diesen Film lebt. Und deswegen glaube ich, dass am Ende ja eben wirklich eine gute Kommunikation mit den AnwohnerInnen des A und O ist. Und da unterstützen wir die Städte und Kommunen extrem gern darin, wie man das eben auch gut angehen kann.
Meint Anna Schöppe von der Hessen Film und Medien GmbH. Wir hören nachher noch mal mehr von ihr zum Thema Filmland Hessen. Mir ist nur beim Gespräch eben eingefallen, dass es ja auch Drehorte gibt, die die Anwohner wahrscheinlich weniger einschränken, weil sie eh schon außerhalb von bewohnten Gebieten liegen. Prominentestes Beispiel ist da wahrscheinlich das Kloster Eberbach im Rheingau, das weltweiten Ruhm erlangt hat, weil viele Szenen des Kinoklassikers Der Name der Rose dort gedreht wurden. Und auch wenn das schon bald 40 Jahre her ist, noch immer strömen Fans genau deshalb in dieses Kloster und auch der Film wird dort jedes Jahr wieder gezeigt. Das begehrteste Schloss in Hessen ist dagegen wahrscheinlich das Schloss Braunfels. Zuletzt wurde hier im Frühjahr gedreht, das war die Verfilmung des Kinderbuchs Max und die wilde Sieben. Da geht's um die Freundschaft zwischen einem Neunjährigen und drei Senioren, die zusammen so um die 200 Jahre alt sind. Aber das kann meine Kollegin Tamara Maschalkowski eigentlich besser erzählen.
Regisseur Winfried Oelsner ist wieder zurück nach Hessen gekommen. Für den zweiten Teil seiner Verfilmung Max und die wilde Sieben wollte der Berliner Regisseur unbedingt wieder auf Schloss Braunfels und Schloss Büdingen drehen.
Bei Büdingen war das der große Vorteil, dass wir dort perfekte Innenlocations gefunden haben, weil das Schloss nicht mehr bewohnt ist, aber zum Teil noch komplett eingerichtet ist. Und Braunfels wiederum war unser Außenmotiv, weil Braunfels einfach eine sehr, sehr große Burg ist, sehr verwinkelt ist, wo man auch den Seniorenresident sehr gut erzählen kann.
Findet der Regisseur Winfried Oelsner. Die Schlösser sind die Kulisse für die Geschichte vom 10-jährigen Max. Der lebt als Sohn einer alleinerziehenden Altenpflegerin auf einer alten Ritterburg. Dort gibt es eine Seniorenresidenz und vor allem Tisch Nummer 7.
Die Wilde Sieben ist die coolste Bande der Welt. Vera war mal eine berühmte Schauspielerin.
Wie? Ihr kennt meine Filme nicht?
Horst, ein berühmter Fußballtrainer.
Zu meiner Zeit war der Ball noch aus Leder.
Und Kilian, ein berühmter Professor.
Händis weg, ihr Holzköpfe. Schaut euch lieber die Natur an.
Mit seinen drei befreundeten Rentnern geht Max im zweiten Teil auf Geisterjagd. Denn eine Geisteroma treibt ihr Unwesen. Die Schauspielerin Uschi Glas spielt eine von der wilden Sieben. Vera, eine schillernde Schauspielerin im Ruhestand.
Also, dass ich die Figur sehr mag und die sehr, sehr gerne darstelle. Also ich, die Uschi Glas, habe mit der Vera eigentlich beruflich also keine Übereinstimmung, weil ich möchte gerne arbeiten, bin immer noch sehr engagiert in allen vielen Sachen, also nicht nur in meiner Schauspielerei, sonst auch. Und das ist eigentlich mein Lebenselixier.
Sagt Uschi Glas, die dieses Jahr 80 Jahre alt geworden ist. Sie hat die Dreharbeiten mit dem Kinderschauspieler Lukas Herzog genossen. Es fasziniert sie, mit welcher Selbstverständlichkeit die Kinder in Rollen schlüpfen würden.
Also bei Max habe ich nie das Gefühl, dass er seinen Text aufsagt, sondern er schlüpft da rein und er ist der Max und er spielt die Rolle nicht, sondern er ist es, er ist der Charakter. Und das finde ich so faszinierend, das erlebe ich bei Kindern so oft, dass sie dann einfach wie in einer Fantasie sich in die Figur reinlegen und diese Persönlichkeit dann auch sind.
Lukas Herzog, der den Max im Film spielt, konnte sich auch einiges von den erfahrenen Schauspielern abgucken. Der 13-jährige Darsteller wirkt sehr professionell und abgeklärt. Ob er sich privat vorstellen könnte, so alte Freunde zu haben?
Ich glaube eher nicht, weil die ja eigentlich eine komplett andere Generation sind. Die haben ja auch komplett andere Interessen und so.
Regisseur Oelsner hofft trotzdem, dass der Film eine kleine Brücke schlagen kann. Und er sieht auch viel Potenzial in solchen Freundschaften.
Und ich finde schon, dass sich beide Generationen gegenseitig was geben können. Die Jungen können den Senioren, den Älteren die Perspektive des Jungseins geben, der Aktivität, des nach vorne Schauens, auch des Neuen. Und andersrum können die Alten natürlich den Jungen vielleicht ein bisschen Gelassenheit beibringen, Selbstbewusstsein, können mit ihrer Lebenserfahrung sie unterstützen.
Winfried Oelsner hat das Buch, auf dem der Film basiert, mit seiner Frau Lisa Marie Dickreiter geschrieben. Er hofft nun, dass er sich bald an die dritte Verfilmung machen kann. Vor allem, weil Lukas Herzog noch im richtigen Alter als Darsteller für Max ist. Aber auch, um wieder auf Schloss Braunfels zurückzukehren.
Und ich kehre auch nochmal zurück zu meiner Gesprächspartnerin Anna Schöppe, der Geschäftsführerin der Hessen Film und Medien GmbH. Diese Firma hat nämlich auch die hessische Filmförderung unter sich. Nach welchen Kriterien werden denn da die Gelder verteilt?
Im Grunde nach zwei Kriterien. Also das ist ein jurybasiertes Auswahlverfahren. Also einmal verspricht sich die Jury, dass davon ein in Anführungszeichen guter Film wird. Ein Film, der die Filmkultur voranbringt und stärkt dieser Film den Standort Hessen. Das sind eigentlich die beiden Gesichtspunkte, die wir uns in den Jury-Sitzungen angucken. Und dann reden wir uns die Köpfe heiß und am Ende kommen wir auch hoffentlich zu guten Entscheidungen, die richtigen Projekte für den Standort auszuwählen.
Und wie viel Geld haben Sie da im Jahr zur Verfügung, mit dem Sie fördern können?
Also die Hessen Film hat einen Gesamtetat von knapp 12 Millionen zur Verfügung. Und da gehen eben unterschiedliche Mittel für Verwaltungskosten und Servicegelder und dann bleiben für die Förderung von Festivals, Kinos und Filmen so rund 9 Millionen Euro im Jahr übrig.
Klingt jetzt nicht nach so viel, oder?
Mehr geht natürlich immer, aber wir haben doch in den letzten Jahren mit dem Geld wirklich ganz, ganz tolle Projekte nach Hessen geholt, aus Hessen heraus entwickelt. Deswegen bin ich eigentlich sehr stolz darauf, was wir eben mit dem Geld machen, weil wie gesagt, damit unterstützen wir ja auch noch die hessischen Filmfestivals und wir unterstützen die Kinos.
Ist dieser Etat irgendwann mal erhöht worden, dass Sie sagen, also jetzt merkt man, wir kriegen Großproduktionen, weil wir jetzt mehr, was weiß ich, 3 Millionen mehr haben in der Kasse oder? Wie sieht es da aus?
Also die Mittel sind umgewidmet worden vor 3 Jahren. Und das heißt, wir hatten früher einen größeren Topf. Das sind tatsächliche Bürgschaftsmittel gewesen. Das heißt, wir haben sozusagen Kredite vergeben für das Land. Jetzt vergeben wir die Mittel als wirkliche Haushaltsmittel. Und das ist schon attraktiver für die Projekte. Und ich glaube, das merkt man auch in der Antragslage. Und die Mittel sind dadurch einfach deutlich konkurrenzfähiger geworden mit den anderen Standorten. Das heißt, ja, das war politisch ein sehr wichtiger Punkt.
Wenn Sie Konkurrenz schon ansprechen, wie sieht es in anderen Bundesländern aus? Wie wird da gefördert? Ist das ein ähnlicher Etat oder sind wir in Hessen jetzt ganz unten dran? Wie sieht es da aus?
Wir sind in Hessen kein ganz großer Film- und Medienstandort. Ja, es gibt den Nachbarstandort NRW, es gibt Bayern, es gibt Berlin-Brandenburg, die mit anderen Summen operieren. Die haben auch mehr ansässige Produktionsunternehmen. Aber wir holen, denke ich, aus der Summe, die wir haben, das Beste raus. Und wir haben uns auch fokussiert. Also wir fördern deutlich weniger Serien zum Beispiel als die anderen Standorte. Wir fördern Serien wirklich nur als eine Spitzenförderung. Und das funktioniert für uns unheimlich gut. Nicht zu sagen, ständig eine Fernsehserie zu machen, sondern wenn, dann wirklich ausgewählte Projekte wie Die Zweiflers, wie Love Sucks, die jetzt gerade in München Premiere gefeiert haben. Und das eben als Spitzenförderung zu sehen. Und ansonsten fokussieren wir uns tatsächlich eben auf das, was wir sozusagen den Kinofilm mittlerer Größe nennen. Also Filme, in denen dann unsere Fördersumme tatsächlich auch einen Unterschied machen kann.
So, und jetzt brauchen wir noch einen kleinen Ausblick. Welche tollen Produktionen laufen gerade oder sind gerade abgedreht oder kommen in Zukunft jetzt noch auf uns zu?
Also ein Film, den ich ganz toll finde, Ellbogen von Aslı Öcalan, eine Romanverfilmung von Fatma Aydemir, hat im Februar bei der Berlinale Premiere gefeiert und kommt rund um die Buchmesse ins Kino und ist eine Literaturverfilmung. Das heißt, es lohnt sich, das Buch zu lesen und den Film zu gucken.
Wurde wo gedreht?
Wurde in Berlin und Istanbul gedreht und die komplette Postproduktion ist von hier gemacht worden, was auch ein Modell ist, was wir durchaus unterstützen. Genau, und ansonsten haben wir jetzt gerade in München mit mehreren Projekten Premiere gefeiert. Die Serie Love Sucks habe ich bereits erwähnt, aber auch mit Clandestine, was ein Film ist von Angelina Macarone, der wirklich Hessen auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise zeigt und wo Sie Frankfurt ganz besonders schön im Bild sehen können.
Da haben wir also gleich noch einen Ausblick auf Filme, auf die wir uns freuen können. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Und wer sich generell noch mehr über aktuelle Filme informieren will, in der Audiothek gibt es den Podcast Eine Stunde Film von Deutschlandfunk Nova. Da gibt's immer Infos rund um neue und sehenswerte Filme. Mein Name ist Yvonne Koch.